Endspurt für 2022, ja, das Jahr, das neigt sich jetzt so langsam dem Ende. Wir sind mitten in der Weihnachtszeit, also in der Zeit für Besinnlichkeit, auch mal so ein bisschen das Jahr Revue passieren zu lassen und natürlich auch mal so ein bisschen die Seele baumeln zu lassen. Und damit hallo und herzlich willkommen hier zum letzten Medientalk für dieses Jahr vom Landkreis Göttingen. Unser Thema heute natürlich passend, ich habe auch schon die Weihnachtsmütze aufgesetzt, Weihnachten mit und trotz Medien gestalten, was braucht die Kinderseele wirklich? Wie immer haben wir wieder zwei Experten mit dabei. Das ist zum einen ein Wiederholungstäter, nämlich Markus Olbrich. Der war ja schon vor ein paar Talks mal mit bei uns dabei. Er ist von der Erziehungsberatungsstelle Osterode. Dort arbeitet er schon so rund 8 Jahre. Und er ist Diplom-Sozialpädagoge und Sozialarbeiter, aber auch systemischer Familientherapeut und selbst auch Vater, der in den sozialen neuen sozialen Medien mit unterwegs ist. Und ja, hallo erstmal.
Hallo.
Und ebenfalls neu mit dabei ist heute Isa Sandiras vom Integrationsbüro des Landkreises Göttingen. Er ist seit 2009 schon Integrationsbeauftragter hier im Landkreis Göttingen und außerdem auch noch Psychotherapeut für Kinder, Jugendliche und Eltern. Hallo Isa.
Hallo.
Und wir wollen heute mit unserem Medientalk direkt an den letzten Medientalk anknüpfen. Da ging es ja darum, was liegt unterm Weihnachtsbaum? Wir haben so ein paar Sachen besprochen, unter anderem Thema Familienkonsole, dass lieber ein Controller geschenkt werden sollte, anstatt eine ganze Konsole sozusagen, um dann Zeit damit zu schenken. Heute wollen wir schauen, wie gesagt, Weihnachten mit und trotz Medien gestaltet werden kann. Und ja, mein Name ist Jennifer Bullert und ihr habt wie immer die Möglichkeit, hier im YouTube-Livestream auf der Seite dann nämlich nochmal eure Fragen zu stellen an unsere beiden Experten. Und die werden dann mit ihrem geballten Fachwissen dafür sorgen, dass diese Fragen auch beantwortet werden. Von daher scheut euch nicht, da auf jeden Fall reinzuschreiben, wenn euch was auf dem Herzen liegt. Und der heutige Plan sieht folgendermaßen aus. Wir befinden uns ja mitten noch in der Vorweihnachtszeit. Nächste Woche ist Weihnachten und bis dahin haben wir also noch ein bisschen Zeit. Schauen noch mal so ein bisschen auf die Vorweihnachtszeit, wie die mit Medien gestaltet werden kann oder trotz Medien. Auch bei den Feiertagen selber wollen wir dann natürlich darauf eingehen. Aber wir wollen auch noch mal schauen, welche Ideen gibt es denn eigentlich, um Medien während der Feiertage einzubinden? Und vor allem, was ja nicht vergessen werden darf, gerade so zum Jahresende hin, Weihnachten, Jahreswechsel, Silvester, da gilt es ja auch noch mal so ein bisschen Ruhe, Entspannung und Besinnlichkeit zu finden. Und wie das gelingen kann, das wollen wir dann am Ende unseres heutigen Talks auch erörtert haben. Und jetzt will ich gar nicht weiter lange schnacken, sondern wir widmen uns erstmal dem Thema Vorweihnachtszeit. Und was da ja eigentlich meistens nicht fehlen darf, sind Adventskalender. Und da muss ich jetzt erstmal so fragen, Isa und Markus, habt ihr denn dieses Jahr eigentlich einen Adventskalender?
Aber sicher.
Sehr gut. Isa?
Ich nicht.
Du nicht, okay. Ich muss sagen, ich habe selber auch einen, beziehungsweise mehrere, die ich mache, aber das sind nicht die klassischen Schokoladen-Adventskalender, wie man sie kennt, oder die, ja, ich öffne hier ein Türchen oder mache da so ein kleines Säckchen auf, sondern ich habe mich dieses Jahr mal wirklich den digitalen Adventskalendern gewidmet. Es gibt ja die Möglichkeit, ganz normal oder halt digital. Ein Beispiel hier aus der Region ist ja auch von der Universität Göttingen, die ja Physik im Advent anbietet, zum Beispiel jeden Tag bis zur Weihnachtszeit so ein Video, das gezeigt wird und da kann man ein Experiment dann nachmachen und muss dann eine Frage dazu beantworten. Das Ganze wird auf Deutsch angeboten, auf Englisch und sogar auch inzwischen mit Untertiteln, unter anderem auch auf Ukrainisch. Und wenn wir jetzt mal so das Thema Adventskalender anschauen, klassisch oder doch digital, was ist denn da eure Meinung so dazu? Isa?
Ich denke, beide Formate würden sehr gut funktionieren. Ich kann mir gut vorstellen, dass ein digitales Format bei den Familien mit Migrationshintergrund viel besser funktionieren kann. Und ich habe schon viele, viele Familien erlebt, die dann also dann anderen Glaubensrichtungen gehören, aber trotzdem Adventskalender haben. Ich denke, das ist in einer multikulturellen, diversen Gesellschaft gang und gäbe.
Markus, wie sieht es bei dir aus? Klassisch oder lieber digital? Oder beides?
Ich hab das gerade gehört und dachte, ich finde die digitale Idee gar nicht schlecht, weil die hat wahrscheinlich einen großen Vorteil zu meinem Schoko-Adventskalender. Die macht ja nicht dick. Das ist ja schon mal die halbe Miete eigentlich. Ne? Also insofern, ich könnte mir beides vorstellen. Werde da wahrscheinlich auch nochmal reingucken, was du gerade erzählt hast. Das hört sich für mich interessant an.
Und es ist ja auch meistens sowieso so, bei der ganzen Weihnachtszeit, was dann halt auch mit dazu kommt, ist nicht nur so diese Weihnachtsvorfreude und ja, dass dann sozusagen der Baum organisiert wird oder schon überlegt wird, was gibt es denn Weihnachten zu essen? Das sorgt ja auch meistens so ein bisschen für Stress, vor allem bei den Eltern. Die sind dann sehr eingebunden, wollen natürlich, dass alles schön wird an Weihnachten, dass man entspannte, angenehme Feiertage auch verbringt. Wie sieht das denn aus, wenn jetzt zum Beispiel diese Weihnachtsvorbereitungen laufen zu Hause, und die Eltern, ja, sind sehr beschäftigt? Vielleicht müssen sie sogar selber auch an den Feiertagen arbeiten. Das ist ja in manchen Berufen auch gang und gäbe. Wie lässt sich denn da zum Beispiel auch vermeiden, dass Kinder vielleicht während dieser Zeit zu viel mit Medien beschäftigt sind, also zu häufig vorm Fernseher sitzen oder zu häufig mal aufs Smartphone schauen? Habt ihr da Ideen? Markus?
Also es gibt natürlich immer die Möglichkeit, sich mit den Kindern noch anderweitig zu beschäftigen. Das ist ja ganz klar, ob das jetzt Weihnachten ist oder auch nicht. Ich finde es halt wichtig, dass immer auch ein Stück weit die Entlastung nicht zu kurz kommt, dass Eltern immer das Gefühl haben, sie müssten jetzt irgendwas ganz Tolles kreieren und sie müssen jetzt neben dem Weihnachtsstress auf jeden Fall auch noch vermeiden, dass ihre Kinder noch mal 10 Minuten länger vor dem Fernseher sitzen oder noch mal 10 Minuten länger am Handy spielen. Und da würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen für Entlastung sorgen, einfach zu sagen, es ist auch okay, wenn manche Dinge nicht immer ganz perfekt laufen, sondern einfach auch mal gucken, dass wir alle eine nette Zeit miteinander haben an Weihnachten und dass die ein oder andere Regel vielleicht ein bisschen gedehnt werden kann.
Ja, ich kann
Luisa.
mich da nur anschließen. Ich denke, es muss eine gewisse Kreativität dabei sein. Es muss da auch Gutdünken der Familien, Vertrauen verschenkt werden. Ich denke, die Familien können das einigermaßen sehr gut organisieren. Aber wenn man die Erwartungshaltung so hoch setzt, entsteht tatsächlich zwangsläufig innerhalb des Systems eine gewisse Anspannung. Und diese Anspannung wird dann Interaktion, Kommunikation innerhalb der Familie manchmal gefährden. Daher ist es manchmal gut, dass man einfach Vertrauen an diese angeborene elterliche Erziehungskompetenz schenkt und schaut, wie es sich einfach einigermaßen gestalten kann. Manchmal finden die dann schon im Prozess, im Verfahren kreative Lösungen.
Und wie sieht das denn eigentlich aus bei Menschen mit Migrationsgeschichte? Spielen Medien während der Weihnachtszeit da nochmal so eine ganz besondere Rolle, weil der Rest der Familie vielleicht noch im Ausland lebt und ja, man dann vielleicht mal den Kontakt dahin so ein bisschen verstärkt sucht?
Ich glaube, die Medien bei den Familien mit Migrationshintergrund tatsächlich eine sehr große Rolle spielen. Das ist meine Beobachtung. Und das hat ergänzend auch mit den Verwandten in dem Herkunftsland zu tun, die dann immer wieder erreichbar sein sollen. Aber viele, viele Kinder und Familien haben manchmal auch eine sehr undifferenzierte Haltung der Mediennutzung gegenüber. Das heißt, Medien läuft permanent bei einigen Familien und es gibt einfach keine Autokontrolle. Das heißt, diese Autokontrolle wird wahrscheinlich im Laufe der Zeit in der Diaspora entstehen, aber am Anfang laufen die beiden Medien, Medien der hiesigen Gesellschaft und Medien des Herkunftslandes, weil die Kinder hiesige Medien konsumieren und die Eltern dann einfach Medien des Herkunftslandes konsumieren und dann gibt es einfach eine doppelte Bestrahlung. Und da ist manchmal gut, dass die Eltern gemeinsam mit Kindern überlegen, wie die Mediennutzung in den geregelten Rahmen gebracht werden kann. Aber da sollte man einfach den Eltern nicht unbedingt irgendwelche Vorgaben machen, sondern mit denen gemeinsam schauen, wie eine Selbstkontrolle am besten aussehen kann, welche beide Interessen, Interessen der Eltern und Interessen der Kinder berücksichtigen. Es sollte auf keinen Fall auf Kosten der Kinder gehen.
Und dann halt auch so gucken, die Kinder je nach Alter vielleicht auch schon ein bisschen mehr, ja, den Eigenverantwortung dann auch zuzutrauen.
Genau, die Eigenverantwortung entsteht ja tatsächlich in der Regel durch diese Übergabe der Verantwortung. Und es ist ja nicht unbedingt etwas Angeborenes, sondern die lernen das ja an den Modellen. Und manchmal klappt es, wenn die Kinder merken, die Eltern können einfach souverän und verantwortungsvoll mit Medien umgehen, dann gucken die schon etwas ab. Und wenn die Eltern permanent Fernsehen laufen lassen, dann hat man wahrscheinlich sehr schwierig, dann Kindern irgendetwas vorzuschreiben, wie lange die dann auf Fernsehen schauen und wie lange die mit dem Handy spielen dürfen. Ich glaube, die Eltern sollten manchmal dieses indirektes Lernen den Kindern ermöglichen, indem die dann einfach denen als positive Vorbilder dienen.
Und wir haben ja jetzt schon so einen Punkt auch angesprochen, die Erwartungshaltung an Weihnachten. Es ist ja immer so das Familienfest im Jahr, wo man dann gerne gemeinsam am Tisch sitzen möchte, lecker essen möchte, gute Gespräche führen möchte, schöne Geschenke austauschen möchte natürlich auch noch. Also es sind viele Erwartungen, die da halt auch mit Weihnachten und den Feiertagen verknüpft sind. Und Markus, da würde ich gerne mal von dir wissen. Diese ganze Erwartungshaltung, wir haben ja schon angesprochen, die kann natürlich dann auch dazu führen, dass es dann vielleicht doch mal so ein bisschen, ja, mit dem Familienfrieden kriselt sozusagen, dass da auch mal so ein bisschen die Stimmung kippen kann und vielleicht auch mal so ein bisschen, ja, eskaliert. Wie lassen sich diese Erwartungen denn vielleicht auch runterschrauben, damit die Stimmung eben gut bleibt oder zumindest, ja, überwiegend gut?
Also in erster Linie würde ich vielleicht versuchen, von Anfang an die Erwartung gar nicht so hoch zu schrauben, sondern zu sagen, es muss alles perfekt sein, es muss alles super sein, sondern wirklich sich hinzusetzen, wir haben jetzt eine nette Zeit und vielleicht nicht das 5-Gänge-Menü planen, sondern vielleicht reichen auch 3. Und vielleicht ist es sinnvoll, auch zwischendurch mal Pausen einzulegen, zu sagen, wir lassen jetzt mal alles liegen und kommen nochmal als Familie zusammen, wir gehen nochmal raus, wir machen uns nochmal einen netten Moment, einfach diese Dinge auch einfließen zu lassen in den Alltag, gerade um Weihnachten rum. Um eben immer wieder sich auch ja zu basen und zu sagen, jetzt lass uns mal runterkommen und wir gucken nochmal, wir machen uns nochmal was Nettes. Also nicht diese super Listen mit ganz vielen Erwartungen, es muss alles ganz toll werden, wir müssen den schönsten Baum haben, den schönsten Weihnachtsabend, den schönsten hässlichen Weihnachtspulli, sondern einfach mal gucken, dass man auch nochmal zwischendurch Dinge macht, die einem selber gut tun, die die Kinder gerne machen, die aber auch die Eltern gerne machen, dass man einfach immer nochmal ein bisschen wieder runterkommt und sich nochmal eine nette Zeit auch zwischendurch macht. Das fände ich irgendwie ganz hilfreich.
Und ein Punkt, der da meistens so ein bisschen doch zu Streit führt, ist zum Beispiel, wenn Medien unterm Weihnachtsbaum liegen. Das haben wir ja beim letzten Medientalk schon mal so ein bisschen angerissen. Ich habe es vorhin auch schon in der Einleitung gesagt, das Thema so Familienkonsole, dass ein Controller eher geschenkt werden sollte, als dass das Kind eine ganze Konsole bekommt, damit es dann halt einfach Zeit damit verbringen kann oder ein bestimmtes Spiel, was es dann darauf spielen darf, einfach um das so ein bisschen ja zu entzerren sozusagen. Jetzt kennen wir natürlich alle das, so ein Szenario, das gibt es jetzt nicht nur so zur Weihnachtszeit, ich möchte es aber trotzdem mal ganz gerne ansprechen, nämlich das Essen steht auf dem Tisch und das Kind ist jetzt noch damit beschäftigt, gerade mitten in einem Level da zu zocken, ist gerade mitten im Spiel total vertieft und hat da jede Menge Spaß bei. Ah, das Essen wartet auf dem Tisch, die Eltern auch, die wollen gerne das alle gemeinsam essen und ja, das Kind möchte halt sich nicht vom Spiel lösen. Wie sollte man in so einem Fall denn als Elternteil reagieren?
Ich glaube, das ist ein sehr schwieriges Unterfangen, das kommt mir irgendwie bekannt vor in meinem Familienzusammenhang. Ich denke, es würde viel mehr Sinn machen, wenn man den Kindern rechtzeitig mitteilt, wann das Essen ungefähr fertig wird. Ich meine, in der Regel erlebe ich in meiner Familie so, dass ich dann einfach die Kinder in die Küche rufe, wenn das Essen fertig auf dem Tisch steht. Aber die Kinder haben im Vorfeld keine Vorwarnung bekommen. Man hat einfach denen nicht gesagt, wie lange es dann einfach dauern wird. Dann ist schon eine gewisse latente Stress vorprogrammiert. Daher würde es wahrscheinlich Sinn machen, dass man nachher den Kindern schon im Vorfeld mitteilt, dass es in einer Viertelstunde, in einer halben Stunde das Essen fertig ist, dass sie dann in die Küche kommen sollen. Dann wird wahrscheinlich einige stressige Konversationen dann vorgebeugt.
Oder dann zum Beispiel den Kindern sagen, sie sollen helfen, den Tisch zu decken. Vielleicht auch.
Ja, das finden die meistens total super.
Ja. Ja, was braucht denn eurer Meinung nach eigentlich die Kinderseele in der Weihnachtszeit beziehungsweise in den Weihnachtsferien, wenn alle so in dieser Feiertagsstimmung sind, wenn halt die Geschäfte geschlossen haben, wenn halt, ja, sozusagen die ruhige Zeit des Jahres eigentlich dann beginnt? Was braucht die Kinderseele da?
Ich glaube, dass die Kinderseele das braucht, was sie sonst auch braucht, und das ist die Sicherheit, die die Eltern auch liefern können. Einfach diese Situation so angenehm wie möglich zu machen, so stressfrei wie möglich zu machen. Und wenn Eltern sich sicher fühlen und sagen, das wird ein schönes Weihnachten und wir können das auch, wir kriegen das hin, dann strahlen sie das eben auch auf die Kinder aus. Also je stressfreier Eltern versuchen, in die Weihnachtszeit reinzugehen, umso stressfreier sind natürlich auch die Kinder. Deswegen ist es immer gut, dass Eltern auch nochmal ihren eigenen Akku laden, ein bisschen was für sich tun, immer wieder gucken auch, übertreiben wir es vielleicht auch gerade mit der Weihnachtsvorbereitung und können wir es ein bisschen langsamer angehen lassen.
Isa, was ist deine Meinung? Was braucht die Kinderseele in der Weihnachtszeit?
Es ist, glaube ich, eine sehr schwierige Fragestellung, welche Prioritäten denn eine Familie setzt. Und es gibt, glaube ich, vielfältige Familien, die dann einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen haben. Und eine Erwartungshaltung ist, nach meiner Bewertung, was unbedingt geben sollte in jeder Familie, die Ablösung, Verselbstständigung des Kindes sollte mit Hilfe der Medien auch ein bisschen forciert werden. Das Kind sollte tatsächlich anhand der Mediennutzung in die Lage versetzt werden, sein eigener Programmregisseur zu werden. Das heißt, das gilt ja dann für alle Bereiche des Lebens. Das Kind soll ja eines Tages selbstständig das Leben draußen managen können. Und das ist auf der Mikroebene ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das heißt, wenn das Kind in der Lage ist, selbstständig einigermaßen Medienpräferenzen zu äußern und Medien souverän zu nutzen, dann wird es in den anderen Konstellationen des Lebens genauso agieren. Aber die Eltern können ja da Vorbild sein, aber gleichzeitig sollten die ein gewisses Vertrauen verschenken. Und Vertrauen ist manchmal für die Kinderseele sehr wichtig, da sie dann manchmal das Gefühl haben, ich bin nichts wert und die Eltern wissen alles besser. Obwohl in Bezug auf die Mediennutzung ich eine völlig andere Erfahrung mache, dass die Kinder manchmal ein paar Generationen weiter sind als die Eltern.
Und es gibt ja, wie gesagt, auch, Markus, du hast es ja gesagt, lieber so ein bisschen weniger als zu viel vornehmen für die Feiertage. Jetzt gibt es ja diese unterschiedlichen Bedürfnisse, zum Beispiel, dass die Kinder gerne irgendwie mit ihren neuen Weihnachtsgeschenken, wenn es jetzt ein Medium ist, ein Tablet oder so, dass sie da gerne mit spielen möchten, weil sie möchten es natürlich kennenlernen. Sie haben sich die ganze Zeit darauf gefreut und möchten es jetzt dann auch gerne in der Hand halten. Die Eltern, wie gesagt, die schätzen dann vielleicht eher so die gemeinsame Zeit. Wie schafft man das denn, das gut miteinander unter einen Hut zu bekommen, sodass die Familie dann auch wirklich über die Feiertage zusammenwachsen kann? Und ja, wie könnte das gelingen? Was meint ihr?
Also ich glaube, das ist ja auch immer ein Stück weit abhängig vom Alter des Kindes und von inwiefern kann man da Regeln aufstellen, was Mediennutzen angeht. Ich finde es halt schwierig zu sagen, wir schenken dir zu Weihnachten Medien, aber bitte benutze sie dann nicht. Oder benutze sie nur wenig. Also da ist ja auch, da kreieren wir ja ein Bedürfnis und unterdrücken es an der nächsten Stelle gleich wieder. Deswegen fände ich es gut, wenn es einfach Regeln gäbe, die das für alle deutlich machen. Also das ist ja auch wieder so ein Ding, wo Eltern es vorleben müssen. Wie oft erleben wir Eltern, die am Handy sind und ihren Kindern sagen, aber spiel nicht die ganze Zeit am Handy. Das ist wie vom Kindergarten einen rauchen und sagen, fang das nicht an. Du bist nicht glaubwürdig. Ne? Glaubwürdig bist du, wenn du nicht rauchst. Und genauso ist das mit allen anderen Dingen eben auch. Ich denke, es kann klare Regeln geben, aber ich habe es, glaube ich, auch schon mal gesagt, vielleicht müssen die nicht in Stein gemeißelt sein, sondern wenn das Kind jetzt, wie diese Situation, die du gerade beschrieben hast, noch gerade spielt und das Essen fertig ist, dann eben nicht, wenn der Wecker klingelt, aufmachen, sondern spiel die Runde noch zu Ende, speichere ab und dann komm. Das dauert ja nicht so lange. Also da kann man ja. Ich selber habe, glaube ich, mal ein Gameboy geschenkt gekriegt zu Weihnachten 1812 und habe da auch sehr, sehr lange und sehr viel mitgespielt und sehr gerne. Und das war auch okay, glaube ich, für meine Eltern.
Jetzt gibt es ja auch ganz viele Möglichkeiten, gerade über Weihnachten die Zeit auch ohne Medien zu verbringen. Welche Ideen habt ihr denn da so aus dem Stegreif parat, wie man die Weihnachtszeit verbringen kann, ohne dass man jetzt ständig irgendwie ein Endgerät vor der Nase hat?
Es gibt hier vielfältige Möglichkeiten und die Möglichkeiten sollten unbedingt in einem Gespräch mit den Kindern festgelegt werden. Ich erlebe das immer wieder so, dass die Eltern nach ihren eigenen Bedürfnissen und nach ihren eigenen Vorstellungen Pläne schmieden und die Kinder werden einfach mit den Fakten konfrontiert und gesagt, ja, jetzt über das Wochenende wollen wir dann einfach eine Wanderung machen. Aber das ist nicht unbedingt einfach mit den Kindern im Vorfeld abgestimmt. Es ist viel besser, dass man diese Entscheidungsfindungsprozess mit den Kindern gestaltet. Manchmal ist es für die Kinder sehr hilfreich, wenn die dann einfach irgendwie ihre Meinung äußern dürfen. Am Ende dürfen die Eltern endgültig ihre Entscheidung durchsetzen. Aber bei der Entscheidungsfindung sollten die Kinder ein gewisses Mitspracherecht haben. Was dann die Eltern machen können, die sollten tatsächlich diese Spagat zwischen eigene Erwartungshaltungen und die Erwartung der Kinder haben, weil die Kinder bis zu einem bestimmten Alter sich nicht unbedingt an die Vorgaben der Eltern messen, sondern an die Vorgaben der Peer Group, an die Gleichaltrigen. Und da herrschen völlig andere Normen in Bezug auf die Medien, völlig andere Umgangsformen. Und die Kinder erzählen manchmal, Herr Sanders, wenn sie gewusst hätten, wie viele Stunden meine Freunde am Handy sitzen und meine Eltern kappen das einfach nach 3-4 Stunden. Das, ob es stimmt oder nicht, das kann man einfach nicht kontrollieren. Aber Eltern, die Kinder haben eine völlig andere innere Haltung. Und diese innere Haltung sollte unbedingt strategisch irgendwie nicht ignoriert, sondern eher dann einfach mal ins Gespräch gebracht werden, damit die Kinder das Gefühl haben, die Entscheidung, welche jetzt getroffen wird, ist auch meine Entscheidung. Es muss eine Identifikation mit der Entscheidung der Eltern geben, dann ist es eher machbar. Sonst wird man eine Wanderung haben, aber wird vielfältige Beziehungskonflikte mit den Kindern verursachen.
Und dann fühlen sich die Kinder auch einfach ein bisschen ernster genommen.
Das. Mhm.
Ja, Isa, was ist denn, wenn in der eigenen Familie jetzt aufgrund von einer anderen Religion Weihnachten auch gar keine oder kaum eine Rolle spielt und die Kinder sich dann während der Feiertage langweilen und dann vielleicht doch mal häufiger am Smartphone oder Tablet zugange sind?
Es ist tatsächlich so, viele Kinder kennen einfach Weihnachten als solche aus dem Herkunftsland nicht. Das gilt insbesondere für die Kinder, die dann seit ein paar Jahren in Deutschland leben. Ich bin einfach circa vor 30 Jahren nach Deutschland gekommen. Als ich dann zum ersten Mal in Deutschland war, ich wusste nicht, wo der Unterschied zwischen Weihnachten und Silvester ist. Das habe ich nicht gewusst. Ich habe die beiden in dem Herkunftsland als eine Einheit verstanden. Und die Kinder, die dann einfach jetzt keine Weihnachten feiern, weil sie dann einfach zu einer anderen Glaubensrichtung gehören, die haben in der Regel keinen Plan, wie diese Zeit genutzt wird. Das heißt, das ist wie ein luftleerer Raum. Das heißt, es gibt ungefähr 2-3 Wochen, aber in diesen 2-3 Wochen ist keine Tradition vorhanden. Das heißt, ich kann einfach diese Zeit nicht nutzen. Wenn es um Ramadan geht oder Opferfest geht, da habe ich eine traditionell überlieferte Plan, wie es dann ablaufen soll. Aber in Bezug auf Weihnachten gibt es einfach keinerlei emotionale Pläne. Und da sind die dann einfach enorm überfordert. Überfordert nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern überfordert, weil die dann nicht wissen, was dann aber da überhaupt passieren soll oder passieren darf. Und dann als Alternative, wenn man nicht weiß, was man machen soll, werden die Kinder manchmal tatsächlich sich mit Medien beschäftigen und die Eltern denken, das sei gang und gäbe. Und das sollte nach meiner Bewertung unterbunden werden.
Und da spielt ja auch das Thema Handys nochmal so eine ganz besondere Rolle, für gerade für Geflüchtete. Jetzt gab es ja 2020 den Comic Du nix verstehen vom Landkreis Göttingen. Da wurde das Thema ja auch mal so ein bisschen aufgegriffen, dass das Handy dann so eines der wenigen Dinge ist, was die Geflüchteten dann noch aus ihrem alten Leben mitnehmen konnten, wenn sie dann zum Beispiel nur das Einzige, was sie dabei hatten, einen Rucksack mit ihren wichtigsten Sachen sozusagen. Und wenn das jetzt halt so der Fall ist, also das Handy, das spielt ja schon eine sehr wichtige Rolle. Sollten Eltern da dann auch beispielsweise toleranter sein, deiner Meinung nach, wenn Kinder dann auch häufiger am Smartphone sind, weil, wie vorhin schon mal gesagt, weil sie dann zum Beispiel mehr Kontakt zu den Verwandten oder Freunden in der Heimat halten wollen?
Es ist eine sehr schwierige Frage, weil ich das Gefühl habe, vielfältige Kinder, die dann aber seit ein paar Jahren in Deutschland leben, oder Jugendliche, die dann, sage ich mal, seit 4-5 Jahren in Deutschland leben, sehr schnell die hiesige kommunikative Sprache Deutsch und kulturelle Sprache aneignen. Aber bei den Eltern findet ein bisschen Zeit verzögert. Das heißt, ungefähr 5 Jahre später werden die dann aber Mühe geben. Und da ist die Frage, werden die Kinder sich einfach übermäßig mit dem Handy beschäftigen, ob die dann tatsächlich die Kommunikation mit dem Herkunftsland suchen oder ob die eventuell tatsächlich wie die hiesigen Jugendlichen ohne Migrationshintergrund ein bisschen zocken. Das heißt, das muss dann nach meiner Bewertung genau abgewogen werden. Es muss einfach genau überlegt werden, worum es sich dabei handelt. Ich habe persönlich den Eindruck bekommen von meinem privaten Bereich und von meinem professionellen Bereich, dass die Kinder sehr schnell an die hiesige Mediennutzungsweisen übernehmen. Und kann tatsächlich auch eine kleine Gruppe geben, die dann aber diese Kommunikation dem Herkunftsland suchen. Aber ich glaube, das ist eine kleine Minderheit.
Also auch da redest du dann eher, dass die Eltern sich mit den Kindern auf jeden Fall austauschen sollten, da im Gespräch bleiben sollten, wozu das Handy dann vielleicht auch genutzt wird einfach.
Definitiv, definitiv. Es soll nicht unbedingt so sein, dass dann einfach wegen der Handynutzung alle anderen Bereiche des Lebens vernachlässigt wird, dass die Mediennutzung eine gewisse emotionale und verhaltensbezogene Vereinnahmung des Kindes verursacht. Das heißt, das Kind sollte keine Toleranz entwickeln. Ich erlebe ab und zu mal Kinder, die dann sagen, Herr Sanderas, ich wollte eigentlich gegen 22 Uhr damit aufhören, aber plötzlich war es dann einfach 3 Uhr in der Nacht. Dann, das heißt, 5 Stunden später, das ist schon zu spät und morgen um 6 muss aufgestanden und in die Schule gegangen werden. Und dann ist die Frage, was haben die Kinder in dieser Zeitspanne gemacht? Und wenn man die Eltern fragt, dann erzählen die, sie hat sich wahrscheinlich mit der Arbeit, welche morgen gestimmt wird, beschäftigt. Aber wenn man einfach noch detaillierter nachfragt, eher nicht. Ich möchte jetzt einfach nicht unbedingt das übertreiben, aber es gibt wahrscheinlich bei den Familien, die dann keine großartigen Probleme beobachten, eine tolerante Haltung, das sollte geben. Aber bei den Familien oder bei den Kindern, wo das Gefühl herrscht innerhalb der Familie, die Kinder übertreiben ein bisschen diese Mediennutzung, da sollte noch ein bisschen konsequenter umgegangen werden, damit dann aber kein Suchtverhalten entsteht. Es ist nicht so einfach, dass man einfach eine Sucht so vergeben kann, aber die übermäßige Mediennutzung unter den Familien mit Migrationshintergrund sehe ich tatsächlich als ein Problem.
Also sozusagen der Appell für mehr Selbstdisziplin dann auch.
Unbedingt.
Wir wollten ja jetzt auch noch mal so ein bisschen darüber sprechen, wie sich Medien während der Weihnachtszeit bzw. während den Feiertagen denn eigentlich auch einbinden lassen. Und da kennen wir ja alle das Problem. Na, Ende des Jahres draußen, haben wir jetzt die letzten Tage ja auch erlebt, es war super kalt. Hin und wieder, also wenn Schnee liegt, ist es ja meistens dann so, dass man dann ganz gerne mal rausgeht, einen Schneemann baut, vielleicht eine Schneeballschlacht macht oder Schlitten fährt. Wenn da jetzt kein Schnee liegt, dann ist man dann vielleicht doch lieber drin und macht sich da gemütlich. Wie sieht es denn da aus? So, Isa, du hast ja gerade schon so gesagt, dass sich Kinder dann in diesem luftleeren Raum dann doch mehr mit Medien auch beschäftigen. Wie viel Kinderfernsehprogramm über die Weihnachtsfeiertage sollte es denn so sein, so maximal in etwa? Kann man das überhaupt so genau sagen? Oder wahrscheinlich ist das auch wieder so eine individuelle Entscheidung, oder Markus?
Ja, also das kommt erstmal auf jeden Fall darauf an, wie alt sind die Kinder. Dann kommt es darauf an, was haben wir sonst noch vor? Ist Fernsehen etwas, was die Kinder eher Also sind die danach ein bisschen aufgeregter oder es gibt Kinder, die sind danach auch ganz entspannt. Das heißt, wenn eh schon viel Programm ist und ich bin ein Kind, das nach dem Fernsehen aufgeregt ist, dann ist das vielleicht eher vielleicht nicht so hilfreich, wenn das ein Kind ist, das dabei zur Ruhe kommt. Also das würde ich ganz individuell irgendwie am Kind abfrühstücken einfach, weil da jetzt eine Regel festzuhalten, mit 6 Jahren so viel, mit 7 Jahren so viel, nee, Kinder sind so individuell, individuell und so sollten dann auch die Regeln sein.
Und du hattest ja auch schon bei deinem letzten Medientalk-Auftritt gesagt, dass du jetzt nichts davon hältst, Medien zu verteufeln und dass man die Mediennutzung halt auch besser begleiten sollte. Wie sieht es denn da so aus mit Familientradition, mit Medien? Beispielsweise zu Weihnachten gemeinsam Film oder Serie schauen.
Finde ich schön. Also ich weiß, ich bin ja auch schon ein bisschen älter, aber wir haben früher immer Der kleine Lord geguckt und wir haben selber einen Weihnachtsfilm, den wir gucken. Insofern ist das etwas, das kann auch die Familie zusammenbringen. Natürlich, je öfter man, wenn man diesen Film jedes Jahr guckt, muss man auch nicht mehr so zuhören. Und dann kommt man auch nochmal eher ins Gespräch, man lacht über andere Dinge, man sitzt zusammen. Und das
man kann mitsprechen.
Kann mitsprechen, genau. Und es wird so ein bisschen zur Nebensache, aber zur schönen Nebensache. Die bringt ja die Leute, also es bringt die Leute dann zusammen, sie sitzen zusammen und haben eine nette Zeit dabei. Das ist eine schöne Sache. Also ich finde Medien erstmal auch okay. Und wie gesagt, die gehen ja auch nicht mehr weg. Ne? Das Handy, die TikTok, das sind alles Dinge, das kann man verteufeln, dadurch verschwindet es nicht. Im Gegenteil, es wird wahrscheinlich eher noch spannender, noch interessanter und ich würde es nicht verteufeln. Ich würde es annehmen, würde mich kritisch damit befassen und auch wenn wir sagen, wir lassen die Kinder jetzt mal irgendwie ein bisschen mehr an die Medien, dann heißt das ja nicht, dass wir als Eltern dann raus sind, sondern wir müssen natürlich trotzdem gucken, wie Isa auch sagt, was machen die da überhaupt? Also das muss alles irgendwie ein bisschen gut begleitet werden. Aber ja, es geht nicht mehr weg, also lassen wir es einfach ein bisschen zu.
Aber dass man dann auch trotzdem vielleicht nochmal schaut, inwiefern man dann jetzt statt die ganze Zeit Musik läuft, dass man dann doch nochmal gemeinsam Weihnachtslieder singt zum Beispiel. Oder ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, dass es dann eher dazu neigt, dass man dann doch eher einfach irgendwie eine CD anwirft oder gerade irgendwie eine Playlist erstellt und da was abspielt. Und das gemeinsame Singen, das ist so außerhalb der Kirche oder Schule, dass es dann eher doch in den Hintergrund gerät.
Das ist möglich. Also das kann gut sein. Ich denke auch, also wenn du mich jetzt singen hören würdest, würdest du sagen, es macht auch mehr Sinn mit der Playlist. Aber nichtsdestotrotz kann das ja trotzdem dazu führen, dass man mitsingt und dass man trotzdem da eine schöne Zeit hat. Also, oder dass man es verbindet. Viele dieser Apps zum Beispiel mit Musik, die blenden die Texte ein und man kann überhaupt erstmal mitsingen. Und das, also da bieten sich auch wieder Möglichkeiten.
Also auf jeden Fall. Eine Möglichkeit ist ja zum Beispiel auch Weihnachten. Das ist ja so das Fest, wo eigentlich immer die ganze Familie zusammenkommt. Jetzt vor allem auch, wo die Pandemie jetzt so langsam abebbt, wo es dann halt wieder möglich ist, dann auch besser gemeinsam zusammen zu feiern. Zum Beispiel auch mit Oma und Opa. Die sind ja meistens dann nicht ganz so bewandert in den neuen Medien, haben vielleicht selber kein Smartphone, oder kennen sich damit nur rudimentär aus. Also seht ihr denn auch sozusagen die Feiertage als Gelegenheit, dass man dann die Großeltern mal ganz gut daran führen kann, wie das eigentlich funktioniert, wenn sie da bisher nicht so viel am Hut hatten?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist ja auch gerade in Corona, es ist ja vielleicht auch gelungen, dass man auch mal der Oma und der Opa zeigt, wie ein Videotelefonat geht, wie manche Plattformen funktionieren. Und das werden sie sicherlich wahrscheinlich von den Jüngeren gelernt haben. Die werden denen das gezeigt haben. Komm, Oma, ich installiere dir eine App oder diese Dinge. Insofern sind das immer super Ratgeber in allen neuen Medien für die ältere Generation.
Und das würdet ihr dann auch so bewerten, dass es dann nochmal ganz gut ist, dass die Kinder dann halt auch darüber sprechen, das auch nochmal selber erklären und sozusagen ihre Medienkompetenz dann auch gleich lernen, weiterzugeben.
Ja, absolut. Das ist ja auch für die Kinder ein schönes Gefühl. Irgendwie, wir sind ja in der Regel die Erklärungen empfangen, ne? Sei es in der Schule oder von Eltern, und dann auch mal selber mal etwas erklären zu können, selber mal eine Wertigkeit und eine Wirksamkeit zu empfinden, zu sagen, ich kann gerade was erklären, die hören mir zu und die finden das vielleicht sogar gut und die machen das dann so, wie ich denen das erklärt habe. Das ist ja für ein Kind auch ein schöner Moment. Und das, und wenn Eltern oder Großeltern davon noch was lernen, ja, dann super. Also ich hab einen Patensohn, der ist 11, der guckt gerade zu, hi Alex. Und ich glaube, dass der mir viele Dinge wahrscheinlich in zukünftigen Dingen, was Apps und so angeht, besser erklären kann als irgendjemand anders. Also würde ich den dann auch zu Rate ziehen.
Aber wie kommt es denn eigentlich jetzt mal so, dass ausgerechnet Kinder sich da dann immer besser auskennen als die Erwachsenen, obwohl die Erwachsenen da ja eigentlich so einen ganz guten Überblick haben sollten?
Ich glaube, es geht alles sehr schnell und ich glaube, dass die junge Generation immer noch mehr Interesse daran hat auch. Wir, die wir dann irgendwann älter werden, wir gucken das bis zu einem bestimmten Grad mit, wir finden bestimmte Dinge cool, aber irgendwann wird es dann für uns zu schnell und wir bleiben bei dem, was wir schon können. Und die jüngere Generation, die Kids, die das jetzt erleben live und auch über ihre Plattformen anders erklärt bekommen, die haben anderen Zugang dazu und die haben mehr, ich glaube, die haben einfach auch viel mehr Interesse daran.
Ist für uns Erwachsene dann immer eine gute Gelegenheit, dann auf jeden Fall weiter mit dazu zu lernen, sozusagen. Und dann halt auch wieder von der jungen Generation dann die Medienkompetenz zu erlernen. Also es ist sozusagen ein Geben und Nehmen, kann man sagen. Isa, wie können denn Medien auch Familien bei der Integration helfen? Du hast ja jetzt so ein bisschen gesagt, dass es während der Weihnachtsfeiertage dann eher so ein bisschen die Möglichkeit ist, um Ablenkung zu schaffen, einfach da was, eine Beschäftigung zu haben. Aber wie können denn Medien dann auch, wie gesagt, bei der Integration helfen, gerade vielleicht auch mit Sicht auf die Feiertage?
Genau, zum Beispiel bei den vielen Familien mit dem muslimischen Hintergrund spielt ja Weihnachten kaum eine Rolle. Jetzt wird wahrscheinlich die Frage gestellt, wann bekommen denn die Kinder überhaupt Geschenke? Und die Kinder bekommen in der Regel die Geschenke zu Silvester. Ich kenne das einfach sehr gut bei den türkischen Familien, dass dann die Geschenke nicht zu Weihnachten, sondern eher dann einfach vom 31. zum 1. Januar übermittelt werden. Und in welchem Sinne die Medien die Integration in die hiesige Gesellschaft erleichtern kann, da gibt es ja vielfältige Hypothesen. Eine Hypothese lautet ja, dass die Integration in der Regel nicht gelernt in eine Schule oder in einen Sprachkurs stattfindet, sondern es müssen ja in allen Bereichen der Gesellschaft kleine integrative Impulse geben. Und Medien kann nach meiner Bewertung einfach komprimiert diese Impulse geben, wenn man das einfach sehr gezielt und sehr bewusst in seinem Leben einsetzt. Und man kann zum Beispiel in der Sprachschule erlernte Sachen über Medien vertiefen. Oder man kann sich über die Medien mit den anderen Personen verknüpfen, die dann eventuell ähnliche integrative Unterstützung benötigen. Das heißt, vielfältige Integrationsleistungen finden ja in der Regel nicht unbedingt zwischen Einheimischen und Migranten, sondern innerhalb der Migrantenmilieus. Und vielfältige Integrationsleistungen werden ja innerhalb der Migrantenmilieus weitergegeben. Die neue in Deutschland angekommene Gruppe profitiert von den Erfahrungen, die dann aber in den letzten Jahren hergekommen sind. Und diese, es gibt Plattformen im Internet, wo die dann einfach vielfältige Erfahrungswissen einfach gesammelt steht. Und die Leute lesen das und dann können die dann einfach tatsächlich eventuell einen völlig anderen Weg gehen. Das heißt, Medien können nach meiner Bewertung Integration der Migranten in die hiesige Gesellschaft enorm erleichtern. Das heißt, es kann ein Segen sein, aber es kann auch ein Problem sein. Es hängt einfach ein bisschen auch von unseren Präferenzen ab, wie man einfach damit umgeht.
Also sozusagen, dass man auch Sprach-Apps gezielt nutzen könnte zum Beispiel.
Sprach-Apps oder zum Beispiel die Leute, die dann einfach in den letzten 5 Jahren hergekommen sind, die haben ja vielfältige Integrationsschritte unternommen. Und die haben ja einige Schritte sehr mühsam erfahren, sehr mühsam vollzogen. Und dieser Erfahrungsschatz, einfach diese Information wird ja in den Plattformen festgehalten. Die Leute, die dann nachher neu nach Deutschland kommen, die können ja diese Wissen sofort da einlesen. Dann müssen die einfach diese traurige Erfahrung manchmal nicht machen. Dann können die ja sofort das vorweg einlesen, eventuell in der Herkunftssprache, und dann können die bestimmte schwierige Erfahrungen vermeiden.
Wir haben ja jetzt schon so ein bisschen mehr als die Hälfte unseres heutigen Talks rum. Ihr da draußen, ihr habt immer noch Gelegenheit, auf jeden Fall eure Fragen an unsere beiden Experten hier loszuwerden. Die könnt ihr dann einfach hier unten in den Chat reinschreiben und wir gucken dann, dass wir die auch aufgreifen und versuchen sie dann auch zu beantworten. Also scheut euch nicht, da ruhig reinzuschreiben, wenn ihr da gerade ein Anliegen auf dem Herzen habt, was ihr gerne nochmal so ein bisschen vertieft haben möchtet. Dann können wir das auch nochmal mit aufnehmen. Und ansonsten möchte ich gerne nochmal auf, sozusagen darauf zu sprechen kommen. Wir haben ja jetzt schon so ein paar Sachen auf jeden Fall besprochen auch. Aber eigentlich so die Weihnachtsfeiertage, die stehen ja wirklich immer so dafür, dass man nochmal so ein bisschen die Ruhe findet, die Besinnlichkeit, dass man einfach nochmal so ein bisschen runterfahren kann nach dem Stress des ganzen Jahres, das Jahr ruhig ausklingen lassen kann. Und da ist ja Achtsamkeit so eines der Schlüsselwörter unserer heutigen Zeit. Also dass man halt so ein bisschen auf sich Acht gibt, aufpasst und auch schafft, zum Beispiel mehr im Moment zu leben. Und ich glaube, wir alle kennen dann so dieses Problem, dieses Im-Moment-Leben. Häufig hat man dann doch das Smartphone in der Hand. Wahrscheinlich ist jedem schon mal so dieses Bild aufgefallen. Auf Konzerten früher haben die Menschen dann noch bei Balladen dann eher so ein Feuerzeug gezückt und hin und her geschwenkt. Heutzutage ist es dann so die Smartphone-Taschenlampe, die dann da leuchtet, oder das ganze Konzert wird direkt gleich irgendwie mit dem Smartphone mit aufgezeichnet, um zu beweisen, ja, ich bin da gewesen übrigens. Und in dem Moment guckt man ja auch die ganze Zeit auf das Display, statt dann wirklich da zu schauen, was da vor der Nase eigentlich direkt auf der Bühne passiert. Wie schafft man es denn eurer Meinung nach, das sozusagen ein bisschen beiseite zu legen und da mehr im Moment zu leben? Jetzt vielleicht nicht unbedingt mit Bezug auf Konzerte, die finden zu Weihnachten ja zwar auch statt, aber nicht so in dem großen Rahmen eigentlich, sondern generell, wie schaffen wir das da wirklich ein bisschen runterzufahren, ein bisschen achtsamer umzugehen? Markus oder Isa?
Ja, gerne, gerne. Ich glaube, du hast ja schon einige wichtige Aspekte genannt. Ich glaube, hier und jetzt zu sein, das ist eigentlich ein sehr schwieriges Unterfangen. Wir sind entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Entweder beschäftigen wir uns einfach mit den Ereignissen der Vergangenheit, die dann einfach noch da oben Grübeln verursacht, oder wir planen das, was dann einfach in den nächsten Tagen ansteht. Aber hier und jetzt zu sein und hier jetzt irgendwie mit allen Sinnen zu genießen, das fällt uns allen sehr schwer. Ob die Migranten oder Einheimische, da gibt es einfach bei der beiden Gruppen einfach tatsächlich eine absolute Übereinstimmung. Das heißt, beide sind einfach auf der gleichen Ebene. Und eine Geschichte ist ja, man hat, glaube ich, zu Weihnachten oder so Ende des Jahres einfach diese Möglichkeit, etwas zu entschleunigen. Entschleunigen in dem Sinne, dass man einfach vielfältige Sachen etwas langsamer gehen lässt. Und dieses Entschleunigen kann manchmal tatsächlich bedeuten, dass man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigen muss. Nicht unbedingt einfach mal von außen Reise nimmt, sondern eventuell ein bisschen zu sich kommt und sich findet. Und wenn man in der Zeit ein bisschen Medienkonsum reduziert, wird wahrscheinlich viel besser klappen. Das gilt nicht nur für die Erwachsenen, das gilt auch für die Kinder. Das heißt, sich langweilen dürfen die Kinder, wenn sie sich langweilen. Ich kann mir gut vorstellen, dass dann nachher das Gefühl Langeweile eine Stunde, höchstens einen Tag dauert. Ich gebe Ihnen garantiert, dass das Kind am nächsten Tag nochmal zu Ihnen kommt und sagt, sollen wir dann heute ein bisschen spielen? Das heißt, manchmal muss man auch diese Bühne, einfach dieses Format schaffen. Und langweilen kann tatsächlich manchmal innerhalb der Familie unerahnte Energien freisetzen. Und diese Energien können tatsächlich manchmal die gesamte System voranbringen. Daher habe ich dann einfach kein Problem damit, wenn dann am Ende des Jahres eine gewisse Langsamkeit, eine gewisse Entschleunigung stattfindet und dass man eventuell hier und jetzt in der kalten Zeit in der Wohnung genießt. Und ich habe das Gefühl, dass ich dann in den letzten Jahren, hat wahrscheinlich auch ein bisschen mit meinem Alter zu tun, dass ich immer wieder das genieße.
Dass man mal wieder so ein bisschen Kraft tanken kann, sozusagen. Ja. Mhm. Markus, was meinst du denn? Wie können wir achtsamer leben? Was ist da so dein Ansatz? Würdest du da auch so einfach beipflichten oder hast du da noch eine Ergänzung?
Also ich würde auf jeden Fall beipflichten. Aus Langeweile kann ja ganz viel Kreativität entstehen. Insofern ist das durchaus auch mal etwas, was man auch mal aushalten kann. Und wie das Wort achtsam schon sagt, man muss achtsam mit sich selber sein. Also man muss auch mal sich mal selber hinterfragen, was brauche ich denn gerade? Mal sich reinhorchen, was tut mir gerade gut und was tut mir vielleicht auch nicht gut? Wie oft ärgere ich mich, dass ich irgendwie 5 Minuten aufs Handy gucken wollte und dann noch eine Stunde dran gewesen bin? Und wenn ich das mal versuche, ein bisschen bei mir selbst zu beobachten, dann lege es mal bewusst weg und nehme stattdessen lieber mal ein Buch oder gehe noch mal eine Runde spazieren oder unterhalte mich mal mit den Leuten, mit denen ich wohne, dann kommt da oft was bei rum. Also, aber wir müssen es ganz gezielt auch einfach weglegen wollen und sagen, ich möchte das jetzt nicht. Und das kann durchaus entschleunigen und auch mal hilfreich sein.
Es ist ja auch immer so ein bisschen, wir haben gerade eine Frage reingekommen, ich schließe da gleich mal an. Und zwar die Frage von Gringo Grigo. Ich bin großer Fan von Geocaching mit der ganzen Familie. Das ist Bildung und Bewegung mit Medien, auch bei schlechtem Wetter. Weiß wer eine Möglichkeit, gleich mehrere GPS-Geräte auszuleihen? Ja. Also ich weiß zum Beispiel, das Kreismedienzentrum bietet auch GPS-Geräte an, aber generell Geocaching jetzt zum Beispiel. Was haltet ihr denn davon? Das ist ja jetzt was, wo man an Weihnachten dann auch nochmal so ein bisschen die freie Zeit füllen könnte, rausgehen könnte. Was meint ihr dazu?
Ja, ich finde Geocaching super. Ich habe das selber schon gemacht. Es macht Spaß. Es hat sowas von Schatzsuche, Schnitzeljagd und der eigentliche Medienkonsum über das GPS, über das Gerät, der geht total in den Hintergrund und diese Schatzsuche und dieses Finden und dann in das Büchlein eintragen, diese Dinge, die geraten in den Vordergrund. Das kann für alle Beteiligten total lustig sein. Das macht wirklich Spaß.
Also es ist dann eher, dass man sozusagen Medien mit einbindet, trotzdem draußen unterwegs ist, in der frischen Luft, also auch Bewegung hat. Mhm. Genau. Also generell ist ja immer so ein Punkt, das ist mir auch, gerade als du das erzählt hattest, noch aufgefallen, von wegen, dass man diese Selbstdisziplin haben muss, das Handy auch mal wegzulegen, um was anderes zu machen. Das ist ja dann meist so ein bisschen mit diesem inneren Schweinehund verknüpft. Den kennen wir ja alle so ein bisschen. Wenn es darum geht, zum Beispiel, wir wissen alle, man sollte sich gesünder ernähren, man sollte vielleicht mehr Sport machen und so. Habt ihr da vielleicht so einen Tipp parat, wie das denn ganz gut gelingen kann? Einfach diese Vorstellung, wie hinterher die Erfolge dann auftauchen oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Also meinst du jetzt, dass ich das Handy weglege und dann mehr Sport mache? Oder also das
zum Beispiel, genau.
Ja. Also ist gar nicht zwangsläufig nötig, das Handy dafür wegzulegen, weil du durch diese ganzen Tracking-Apps und Smartwatches und so weiter, macht es ja tatsächlich auch Spaß zu gucken, wie viel bin ich denn heute gelaufen, wie viele Schritte habe ich denn heute gemacht. Und das kann ja tatsächlich auch etwas sein, was motiviert zu sagen, wow, ich habe gestern nur 5.000 Schritte gemacht, morgen will ich 10 schaffen. Und wenn man
10.000 meinst du?
Ja, genau. Oder 10, je nachdem, wie du gerade drauf bist. Dass man eben guckt, dass man sieht, oh, ich habe hier ein Ziel und es macht Spaß, das zu tracken. Es macht Spaß, das zu verfolgen. Und auch da ist ja wieder das eigentliche Medium eher im Hintergrund, sondern das Erreichen des Ziels im Vordergrund. Das finde ich eigentlich erstmal auch eine gute Sache.
Isa, was sind da deine Tipps so?
Ich denke, Geocaching wäre tatsächlich eine sehr hilfreiche Methode, weil man zum Beispiel bei den Kindern mit Migrationshintergrund in diversen Schuleingangsuntersuchungen feststellt, dass sie dann auf der grobmotorischen, feinmotorischen Ebene nicht so fit sind, dass sie dann einfach sich körperlich nicht so gut orientieren oder können. Und ich kann mir gut vorstellen, dass dann einfach Bewegung draußen vielfältige Effekte auslösen kann, dass die Kinder einfach mal sich und ihre Umwelt entdecken, aber sich selbst auch auf der körperlichen Ebene entdecken. Und das kann hilfreich bei den kleinen Kindern sein. Und die Effekt bei den pubertierenden Kindern kann sein, dass dann die Beziehung zwischen primären Bezugspersonen, Eltern und pubertierenden Jugendlichen auch ein bisschen entschärft wird. Weil in dem Alltag, in dem häuslichen Kontext, gibt es in der Regel einfach diese offene oder latente Spannungen. Aber draußen in der Natur, wenn man dabei rausgeht, muss man miteinander kommunizieren, weil man irgendwie gemeinsam das Problem lösen muss. Und diese Lösung, gemeinsame Lösung, kann manchmal diese intergenerationale Annäherung ermöglichen, weil die Kinder sich einfach durch diese Know-how, durch diese Kompetenz viel souveräner in solchen Sachen fühlen. Und wenn die den Eltern zeigen können, wie lang die dann laufen sollen und wie lang die dann vergehen sollen, dann fühlen sie sich schon ein bisschen aufgewachsen, schon ein bisschen wertgeschätzt. Und das sollte, glaube ich, schon von den Eltern ermöglicht werden. Das heißt, manchmal ist der Weg das Ziel. Das heißt, wenn man sich auf den Weg macht, das kann manchmal für die Interaktion, Kommunikation innerhalb der Familie sehr hilfreich sein. Nachhinein haben die Eltern, nach meiner Bewertung, eher die Möglichkeit, Medienkonsum der Kinder in Frage zu stellen, wenn die dann im Vorfeld eine intakte Beziehung, sage ich mal, über diese Geocaching aufgebaut haben. Aber wenn sie dann einfach mal in dem häuslichen Kontext permanent Medienkonsum in Frage stellen, dann verlieren die eines Tages einfach diese Autorität. Aber solche Auszeittätigkeiten können diese Autorität wieder geben.
Und es hilft ja noch dabei, sozusagen auch die neue Umgebung besser kennenzulernen, vielleicht so ein bisschen Ortskenntnis auch zu erlangen oder vielleicht auch so ein bisschen Kenntnisse über, ja, ist ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, ich habe Geocaching selber noch nicht gemacht, deswegen, aber ist ja, glaube ich, auch mal hier und da so mit so ein paar Rätseln verbunden, die dann ja auch so einen lokalen Bezug haben können. Also, dass man dann gleich dadurch dann auch nochmal so ein bisschen besser die Integration schafft, richtig?
Ja, genau, das kann ich einfach bestätigen. Viele, viele Familien mit Migrationshintergrund haben in der Regel eine physikalische Nähe, zum Beispiel zu unserem Kreisgebiet Göttingen. Aber auf der emotionalen Ebene, auf der gedanklichen Ebene, sind die manchmal 3000 Kilometer entfernt. Die beschäftigen sich mit den anderen Sachen, was in dem Herkunftsland läuft. Das heißt, physikalische Nähe muss ja auch mit einer emotionalen Nähe besetzt werden. Und diese Geocaching, einfach diese Expositionen, einfach diese Ausflüge, können ja manchmal einfach diese physikalische Nähe und emotionale Nähe mit den ermöglichen, dann wissen die nicht mehr, was dann aber in dem Herkunftsland heute passiert, sondern die wissen auch, was dann aber in der Nähe ist. Und das ist für mich eine reale Integration. Und viele Familien identifizieren sich mit den Sachverhalten, mit den Problemen, mit den Errungenschaften des Herkunftslandes, aber die wissen gar nicht, was dann aber hier in unserem Kreisgebiet passiert. Und solche nach außen gerichtete Aktivitäten können eine gewisse Erfahrung ermöglichen, wenn sie dann wissen, wie dann unser Kreisgebiet überhaupt dann aussieht.
Also auf jeden Fall sozusagen auch eine Möglichkeit, in der Weihnachtszeit Medien mit einzubinden und trotzdem draußen unterwegs zu sein. Also sozusagen, könnte man fast sagen, als Win-Win, man hat dann beides mit dabei und so einen kleinen Kompromiss auch sozusagen. Aber generell, was würdet ihr denn sagen, jetzt nochmal im Blick auf die Feiertage direkt, wo es dann her darum gehen soll, so dieses Familiengefühl dann auch nochmal zu bekommen, sollten da vielleicht auch schon vorab mal Regeln festgelegt werden, wann und wo jetzt das Handy genau genutzt wird und dann zum Beispiel auch, wer dann als Erster nach dem Handy greift, der muss den Müll runterbringen oder der macht dann den Abwasch oder sowas. Haltet ihr das für sinnvoll, Markus?
Ich fand die Idee gerade gar nicht schlecht, was du so erzählt hast. Also wenn ich weiß, ich muss den Müll runterbringen, würde ich wahrscheinlich nicht zum Handy greifen. Das ist erstmal, das würde bei mir, glaube ich, ganz gut klappen. Aber klar, generell sind ja Regeln erstmal auch eine Form von Sicherheit. Wir wissen alle, um 18, 19 Uhr gibt es Abendbrot. Das ist ja auch eine Regel, ohne dass es jetzt diese dramatische Bedeutung einer Regel hat. Insofern wäre es auch gut zu wissen, alles klar, nach dem Essen passiert das und das und dann dürft ihr eine Stunde das und das machen. Das bietet ja auch eine Sicherheit, an der man sich langhangeln kann. Insofern, ich bin tatsächlich ein Freund von Regeln, auch wenn das Wort sich immer so böse anhört.
Sollte man die dann auch vielleicht vorab visualisieren, damit das kein Familienmitglied vergisst? Oder meinst du, da reichen dann doch einfach so Absprachen?
Ich finde ja Familienkonferenzen toll. Ich finde ja toll, wenn alle zusammenkommen, wie Isa vorhin schon einmal sagte, und wenn alle das gemeinsam besprechen und wenn das dann visualisiert wird und diese Regeln, ich muss ein anderes Wort nehmen, diese Bestimmungen für alle gelten.
Abmachungen.
Abmachung noch besser. Also wenn die Abmachungen für alle gelten, dann kann man das auch visualisieren. Und dann kommt es schon auch mal vor, dass ein Kind sagt, hier Mama, denk dran oder Papa. Und ja, dann werden sie gleich mit einbezogen. Ich finde das okay, finde das gut.
Muss man nur konsequent bleiben dann.
Das ist ja das Problem in der ganzen Erziehung.
Ja, kann ich das kurz noch ergänzen, Jennifer? Es ist ja tatsächlich so, ich hatte einfach zuletzt mit einer Familie mit Migrationshintergrund, die dann seit 3, 4 Jahren in Deutschland lebt, ein Gespräch. Und die waren bei einer Erziehungsberatungsstelle, Markus, und gleichzeitig bei nicht aus unserem Kreis gewesen, sondern aus einem anderen Kreis, und gleichzeitig bei einer Psychiaterin. Und man hat tatsächlich bei denen festgestellt, dass die Kinder 11 und 17 Jahre alt eine Art Mediensucht haben. Ne? Dass sie dann pro Tag 10 bis 12 Stunden sich mit Medien beschäftigen. Das ist schon ein bisschen extrem. Und die Familie will jetzt einfach diese Weihnachtszeit nutzen und eine Offline-Zeit 10 Tage lang einführen. Das heißt, 10 Tage lang Medienfasten. Eine sehr mutige Entscheidung. Ich weiß nicht, ob die das einfach hinkriegen, aber die wollen sich auf den Weg machen. Das heißt, es kann manchmal unerahnte Möglichkeiten anbieten. Einfach diese Muße, einfach diese Zeit, diese Langeweile. Und ich möchte gerne wissen, wie lange die dann einfach mal sich in deren eigenen Zimmern aufhalten können. Und die werden eines Tages sich irgendwie in der Küche oder im Wohnzimmer treffen, zwangsläufig, und irgendwie gemeinsam Ideen entwickeln, was sie dann machen sollen, wenn die tatsächlich das einfach ernst meinen. Und ich habe den Eindruck bekommen, die meinen das ernst. Ich will damit nur andeuten. Das heißt, manchmal können Vereinbarungen, manchmal solche radikale Vereinbarungen, wo man das Gefühl hat, wir haben die Kontrolle verloren, sehr hilfreich sein. Das gilt natürlich nur für die Familien, die dann das Gefühl haben, wir kontrollieren unsere Mediennutzung nicht mehr, sondern Mediennutzung kontrolliert uns. Für die Familien können solche radikale Entscheidungen hilfreich sein, aber nicht für alle Familien, die dann einfach alltägliche medienbezogene Schwierigkeiten erleben. Das würde ich eher abraten, aber bei den Familien, die dann tatsächlich sagen, keine Nullkontrolle, dann müssen wir radikale Entscheidungen treffen. Bei denen kann es nach meiner Bewertung gut funktionieren. Die Frage wird sein, Nachhinein, wenn die dann in 10 Tagen einen Plan entwickeln, wie die dann nachhinein sich mal wieder in die reguläre Mediennutzung eingliedern, integrieren möchten, dann hatten die Zeit, gemeinsam Pläne zu schmieden, wie lange die dann nachher nach dieser Testphase, dieser Erprobungsphase sich wieder in die Medienwelt einführen möchten.
Das klingt auch sehr spannend, finde ich. Und ich finde, das klingt vor allem auch so nach der Möglichkeit, dass man sich dann vielleicht wirklich mal, wie du sagst, zusammensetzt, dass man vielleicht auch mal Gesellschaftsspiele einfach miteinander spielt, die ja auch immer noch analog sehr gut funktionieren. Da braucht man ja gar kein Handy, hat man ja trotzdem ja eigentlich eine ganz schöne Beschäftigung. Und die Weihnachtszeit bietet sich dafür ja eigentlich auch meistens nochmal ganz gut an, weil die Familie dann meistens ja auch viel Zeit miteinander verbringt. Und würde ich jetzt jedenfalls so sehen, dass das eine gute Möglichkeit da wäre. Genau, wir sind ja jetzt ja schon fast am Ende. 6 Minuten haben wir noch. Ich wollte noch mal so ein bisschen drauf zu sprechen kommen, noch mal so zum Abschluss hin. Wie gesagt, die Weihnachtszeit, so der Jahreswechsel, die Zeit, wo man dann noch mal zur Ruhe kommt, noch mal so ein bisschen innehält, das Jahr noch mal so ein bisschen an sich vorbeiziehen lässt, was man alles so erlebt hat, wo man sagen kann, ja, da kann ich mir auf die Schulter klopfen, das ist gut gewesen, oder da muss ich nächstes Jahr vielleicht auch noch mal ein bisschen schauen. Wie kann das jetzt sozusagen zusammengenommen eurer Meinung nach mit oder auch trotz Medien gut gelingen, dann halt da mal runterzukommen, sozusagen? Markus.
Es ist ja etwas, das von innen passieren muss. Also ich muss entscheiden, das Handy wegzulegen, ich muss entscheiden, den Fernseher auszumachen, und dann ist aber immer noch nicht sicher, ob ich dadurch zur Ruhe komme. Vielleicht fehlt mir das auch so sehr, wenn ich da höre, dass die Familie, von der Isa gerade gesprochen hat, von 12 Stunden auf 0, das ist ja ein kalter Entzug. Also
das habe ich auch gedacht.
Das ist ja eine echte Herausforderung. Also ich glaube, es geht immer ein Stück weit darum, dass wir miteinander großzügig sind, was unsere Bedürfnisse angeht, was unser Verhalten angeht. Und ich glaube, wenn wir alle uns gegenseitig ertragen lernen und sagen, es ist okay, wenn du auch mal 5 Minuten länger am Handy spielst, wenn ich in der Zeit 5 Minuten das mache, was ich gerne mache, und wir kommen dann aber auch wieder zusammen. Erfahrungsgemäß spielen die meisten Kinder tatsächlich auch gerne immer noch Brettspiele. Und wenn man ihnen das anbietet und mitmacht, dann nehmen die das auch an. Was ich nicht machen sollte als Elternteil, ist sagen, hier, spielt mal ein Brettspiel, ich gucke bei Facebook. Das ist tatsächlich dann eher nicht hilfreich. Ich glaube, es geht wirklich um ein Miteinander, um Zusammenkommen, um Durchatmen, und das macht jeder auf unterschiedliche Art und Weise, und da ist jeder Weg ist da irgendwie ein guter Weg, solange wir irgendwie gut miteinander klarkommen. Also ja, Handy ruhig mal weglegen, Fernseher ruhig mal ausmachen, aber nicht als Scheitern werten, wenn man sagt, ey, wir wissen jetzt nicht mehr, was wir erzählen sollen, wir gucken jetzt einen Weihnachtsfilm. Das ist auch kein Scheitern, das ist ein neues Zusammenkommen, und das ist genauso in Ordnung. Also großzügig sein miteinander einfach und mit sich selbst.
Isa, wie siehst du das?
Genau, das sehe ich genauso. Ich kann mich einfach nur anschließen. Ich denke, es sollte eine gewisse Medienkompetenz im Laufe der Zeit entstehen. Und diese Medienkompetenz ist keine Voraussetzung, sondern eher eine Zielsetzung, welche im Laufe der Jahre entstehen soll. Und wenn die Eltern in Kontakt mit Kindern bleiben und deren Realitäten irgendwie dann einfach so vorgeben, dann wird es eher funktionieren. Aber wenn die Beziehung zwischen Eltern und Kindern gestört ist und belastet ist, dann werden sie dann einfach in keinem Bereich des Lebens als Vorbilder für Nachwuchs fungieren können. Die Mediennutzung ist für mich exemplarisch. Das heißt exemplarisch in dem Sinne, dass man einfach daran messen kann, wie weit die Eltern überhaupt für die Kinder als Vorbilder dienen. Und wenn die Eltern tatsächlich für sich selbst ein reines Gewissen haben und meinen, ich mache alles richtig in Bezug auf die Mediennutzung, dann werden die Kinder wahrscheinlich positiv beeinflusst. Und gleichzeitig eine gewisse Toleranz. Das heißt Toleranz in dem Sinne, dass man einfach nicht unbedingt einfach Plan perfekt einhalten muss, sondern Entwicklung eines Plans, eine Beschäftigung mit einem Plan kann manchmal tatsächlich das Ergebnis sein.
Also ich höre bei euch so raus, so sozusagen euer ultimativer Tipp für entspannte Feiertage ist erstmal so zusammengefasst, so ein bisschen Erwartungen runterschrauben. Sich aber auch so ein bisschen selbst zu reflektieren über sein eigenes Medienkonsumverhalten, Absprachen mit den Kindern. Habe ich da jetzt noch was vergessen, wo ihr sagt, das passt auch noch ganz gut, damit es dann halt wirklich entspannte Feiertage mit der Familie geben kann? Isa?
Ich denke, das ist tatsächlich Quintessenz, was man einfach da sagen kann. Die Eltern sollten authentisch sein, die sollten aber nicht das Gefühl haben, wir müssen von unseren Kindern geliebt werden, deshalb werde ich dann alles erlauben. Eltern sind keine Freundinnen, Eltern sind Eltern, und die müssen tatsächlich diese sehr schwierige Spagat zwischen Grenzsetzung und Liebe hinkriegen. Und wenn die dann einfach von der inneren Stimmung her sagen können, das kriege ich hin, dann mache ich das richtig. Manchmal kommen die Eltern und sagen, Herr Sandra, können Sie ein Buch empfehlen, wie ich dann einfach meine Kinder am besten erziehen soll? Ich sage, ja, das beste Buch bist du selbst.
Das ist ein schönes Schlusswort. Markus, hast du noch was zu ergänzen?
Nee, tatsächlich nicht. Ich finde es sehr schön, was Isa gesagt hat, mit dem, dass Eltern sind. Freunde suchen die sich selber, Eltern haben sie am Hals, versuchen sie das Beste draus zu machen. Das ist so nochmal das, was ich mir wünsche.
Ja, und damit sind wir jetzt auch schon so gut wie am Ende wieder von unserem heutigen Medientalk. Ich finde, das ist ein ganz schönes Fazit, was ihr da jetzt gerade nochmal gezogen habt. Deswegen auf jeden Fall Dankeschön nochmal, dass ihr heute wieder unsere Experten wart. Also du schon wieder und du, Isa, heute das allererste Mal. Ich finde, es war sehr schön mit euch auf jeden Fall. Isa Sandiras vom Integrationsbüro des Landkreises Göttingen und Markus Olbrich von der Erziehungsberatungsstelle Osterode. Und Dankeschön auch nochmal an das Team hinter Medientalk, natürlich das Kreismedienzentrum, da möchte ich nochmal Danke sagen wieder für die Bereitstellung des Livestreams, die Familienzentren Prävention als Chance, der Fachdienst Jugend und das Projekt Kita-Einstieg, gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Das sind so die ganzen Organisationen, Einrichtungen, die jetzt hinter dem Medientalk hier stecken. Und der Medientalk von heute, der ist natürlich auch wieder am Stadtradio zum Nachhören bereit, nämlich diesen Freitag um 19 Uhr und Montag dann auch nochmal um 11 Uhr auf der 107,1 oder alternativ im Livestream unter stadtradio-göttingen.de. Und wenn es da nicht gehört werden kann, auch kein Problem, steht dann auch nochmal auf der Internetseite zum Nachhören bereit. Ebenso natürlich hier auf YouTube auch nochmal, um das alles sich auch anzuschauen. Und das war es für dieses Jahr auch schon wieder mit den Medientalks hier vom Landkreis Göttingen. Am 18. Januar geht es dann auch weiter mit dem nächsten Medientalk. Aber da, sage ich mal so, Weihnachtsüberraschung, da möchte ich das nächste Thema noch nicht verraten. Das geben wir dann noch zu gegebener Zeit auch bekannt. Bis dahin wünsche ich euch allen aber erstmal eine wunderschöne Weihnachtszeit, frohe Feiertage, genießt die freie Zeit, habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bleibt vor allem gesund, lasst es euch gut gehen. Und ich glaube, es war Peter Lustig, der es immer mal wieder gesagt hat, abschalten dann auch mal, nicht nur mental, sondern auch mal vielleicht die Geräte. Und in diesem Sinne auf jeden Fall alles Gute für 2023 und macht's gut, bis zum nächsten Mal.